Herr Tostorff, Herr Kessler, wir wollen hier über das Leben und Wirken von Karl Radek ins Gespräch kommen. Und meine Idee, so ein Gespräch zu führen, hat ja so ein bisschen daher gerührt, dass ich einfach so ein paar Bücher gelesen habe zur Geschichte der Novemberrevolution und zur Geschichte des Kommunismus in der Weimarer Republik. Und in diesen Büchern und Texten ist Karl Radek immer wieder aufgetaucht als eine Figur, die an vielen Stellen dieser Geschichte gewirkt hat. Es ist also ein Name, der immer wieder aufgetaucht ist, der für mich aber trotzdem so ein bisschen geheimnisvoll geblieben ist. Und so ist dann mein Interesse an Karl Radek entstanden. Sie beide arbeiten ja seit vielen Jahren zur historischen Kommunismusforschung. Vielleicht das zum Einstieg. Was würden Sie denn sagen, warum lohnt es sich, warum ist es wichtig, sich diese Figur Karl Radek näher anzuschauen? Vielleicht Herr Tostorff zunächst.
Ja gut, einfach wegen seiner Bedeutung und weil er halt in den Zeiten, in denen er also aktiv war, ja eine Persönlichkeit war, die auch gelegentlich auf die erste Seite, also vermutlich mal, ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, aber jedenfalls eine bekannte Persönlichkeit war in allem, sowohl wegen, ja gut, innerparteiliche Kämpfe der Sozialdemokratie vor 1914 und in der frühen Zeit der Weimarer Republik, Stichwort Rapallo, also die Beziehung zu Sowjetrussland, aber auch natürlich genauso gut auch als Jude aus Polen, Feindfigur auch war, sozusagen das Symbol für jüdischen Bolschewismus sozusagen. Und nicht umsonst, ja, taucht er dann auch immer wieder so, zumindest am Rande ja auch in der Literatur auf, also in literarischen Verarbeitung jener Jahre, bis eben hin ja zu einem ganzen Roman, dem Stefan Heim gewidmet hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er war halt ein bekannter Mann und hat irgendwie was ja bedeutet. Und zwar gerade dann eben auch, weil wir haben ja einen speziellen Adressatenkreis für die Linke.
Vielleicht kann man das auch noch ergänzend sagen, was Sie jetzt schon angedeutet haben, Herr Tostorff, was die Quellen- und Literaturlage zu Karl Radek betrifft. Also wie ist denn sein Wirken auch in der Geschichtswissenschaft rezipiert worden?
Ja gut, es schließt sich schon aus dem, was ich gesagt habe. Also er ist dann leicht zu finden in der einschlägigen Literatur, die Fraktions- und Tendenzkämpfe der Sozialdemokratie von 1914. Stichwort also die ganzen Konflikte, Reform, Revolution, Reformismus, Revisionismusstreit. Und genauso gut aber auch in der Literatur, die sich von der Novemberrevolution anfangen bis eben halt zur sowjetisch-weimarerischen Zusammenarbeit, Kontakten und so weiter, also in deutsch-sowjetischen Beziehungen jener Jahre, also beschäftigen. Da gibt es halt eine ganze Reihe von Studien unterschiedlichen Charakters, wobei das Hauptproblem natürlich war, dass bis 1990 die Archive im Osten, also 1991 so, weitgehend verschlossen waren, sodass man also sehr viel natürlich aus der deutschen Presse jener Zeit nehmen können, aber alles andere, auch was so vor allen Dingen den Hintergrund anbetraf, war dann schon etwas schwieriger zu erschließen oder überhaupt nicht zu erschließen. In den 60er Jahren war er nicht länger, wir kommen ja noch drauf zu sprechen, als er ein Opfer Stalins war, demzufolge auch jahrzehntelang eine Nicht-Person war. Ich nenne das mal so einfach Osten. Das änderte sich dann in den 60er Jahren, aber wirklich sozusagen Quellen gestützt und ihn auch sozusagen Gerechtigkeit ausüben, ihm gegenüber, war das auch nicht so. Das war auch nur mit sehr starken Lücken verbunden. Gut, und man muss sagen, abschließend, es gibt eine Reihe von auch weiteren Studien, die merkwürdigerweise in Deutschland, also vor allen Dingen eine Studie, nicht ihr Echo gefunden hat, weil sie halt auf Französisch durch einen Schweizer Historiker, also aus Genf, verfasst wurde, also Französisch blieb, die wirklich die quellengesättigte Biografie darstellt, weil der halt alle Sprachen spricht, die einschlägig für Radek wichtig sind. Deutsch natürlich, Russisch, Polnisch oder was sie liest. Jean-François Fayet, der ist, glaube ich, Professor in Fribourg. Aber wie gesagt, das ist Französisch, ein dicker Schinken, 700 Seiten und deshalb nicht übersetzt. Und dann gibt es jetzt, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, eine Quellensammlung mit Schriften von Radek über die chinesische Revolution. Wobei ich das mal hier erstmal nur nenne, weil da werden natürlich alle fragen, was hat er denn mit China zu tun? Aber da müssen wir dann noch halt später drauf kommen. In den 20er Jahren, ja, hat er eine ganze Menge damit zu tun. Und da sind jetzt alle seine Ausarbeitungen zu China auf Englisch veröffentlicht worden.
Ich darf das noch ergänzen. Und zwar durch die Rezeption in der DDR und in der Sowjetunion und in Polen. Nach 1956, nach dem 20. Parteitag der KPdSU, erschien Karl Radeks Name zögernd in verschiedenen sowjetischen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, so im Zusammenhang mit der Novemberrevolution und auch im Zusammenhang mit dem Jahr 1923. Und auch in Polen, im Parteijournal, gab es zumindest Anstrengungen, ihn auch als Persönlichkeit der polnischen revolutionären Bewegung zu würdigen. Ich nenne hier auch ein paar Namen. Ich nenne den Historiker Felix Tych, der sich schon zu DDR-Zeiten am polnischen oder schon zu vor 1989 am polnischen Parteiinstitut gegen viele Widerstände um eine gerechte Beurteilung von Radek bemüht hat. Ich nenne die sowjetische Historikerin Maria Orlova, die in einem Buch über das Jahr 1923 ebenfalls versucht hat, Radek vorsichtig wieder auf den Platz zu rücken, auf den er in der Geschichte gehört. Dieses Buch ist leider nur in Russisch. Und ich nenne auch den Historiker Arnold Reisberg, einst ein Opfer Stalins, der Haft und Verbannung in der Sowjetunion überlebt hatte, dann in die DDR kam und in seinem Buch An den Quellen der Einheitsfront Politik 1971 erschienen, in der Tat Karl Radeks Verdienste als revolutionärer Politiker auch deutlich nennen konnte.
Einige Lebensstationen von Karl Radek sind jetzt schon genannt worden, einige Themen, die mit Radek zu tun haben. Wir wollen uns das genauer anschauen und am Ursprung auch anfangen. Karl Radek, der wurde 1885 in Lemberg geboren, also in der Westukraine nahe der polnischen Grenze, damals gehörig zu Österreich-Ungarn. Unter was für Verhältnissen, in welchen Bedingungen ist Radek denn aufgewachsen?
Ja, zunächst, sagen wir mal, mittleren Lebensbedingungen. Wobei vielleicht mehr die kulturelle Prägung interessant ist. Also der Vater war irgendwie in der K&K, ich glaube, Postverwaltung tätig. Das gehört ja zum Österreich-Ungarn in Lemberg. Also eine Stadt der großen Nationalitätenkonflikte. Aber da ist der Vater ist relativ früh umgekommen und dann gingen sie in die Nähe, also die Mutter, nach Tarnow. Das ist in der Nähe von Krakau. Also dann ganz im Westen von Lemberg, wo also zum Beispiel die Ukrainer keine Präsenz mehr hatten. Aber interessant ist, man denkt, osteuropäischer Jude, also Karol Sobelsohn, wäre vielleicht irgendwie mit der jiddischen Kultur aufgewachsen. Das stimmt nicht. Der konnte auch nie richtig Jiddisch sprechen oder hat das halt nur so wie jemand, der bestens kulturell deutsch geprägt aufgewachsen ist. Es war ja K&K-Reich. Das war sozusagen wahrscheinlich sogar seine Hauptsprache, aber gleichzeitig auch eng verbunden. Natürlich, klar, das ging auch nicht anders in Krakau mit der polnischen Kultur. Also das war da schon sehr prägend. Es war dann auch eine ganz säkulare Erziehung. Und insofern ist das auch wichtig zu nennen, weil er den Weg zwar einerseits, klar, aufgrund der ganzen Verhältnisse zur Sozialdemokratie sehr schnell gefunden hat, aber eben nicht zum Beispiel, wie man vielleicht denken könnte, zum Bund, also zur jüdischen Sozialdemokratie, sondern gut über einige Kontakte zur galizischen Sozialdemokratie, dann aber im Jahr 1904 sich einer der sozialdemokratischen Parteien in Polen, nämlich der sogenannten Sozialdemokratie des Königreichs Polens und Litauens, angeschlossen hat. Und das war die Partei, deren bekanntestes Mitglied Rosa Luxemburg war. Eine Partei, die im Unterschied zur anderen sozialistischen Partei in Polen, die es ja noch gab, die PPS, also die polnische sozialistische Partei, ein kritisches oder ablehnendes Verhältnis zur Frage der Unabhängigkeit Polens, der Schaffung, der Wiederbelebung Polens, der Wiederschaffung Polens als zentrale sozialdemokratische Forderung hatte. Und das ist vielleicht auch ganz interessant hier hervorzuheben. Das waren also diese politisch-kulturellen Prägungen, die wesentlich dann auch seinen späteren Lebensweg bestimmen soll, die Richtung, in die er sich sozusagen dann hinbewegte.
Ja, ich fahre mal fort. Radek war aktiv beteiligt an den revolutionären Aktionen im Königreich Polen, das ja zum Zarenreich gehörte im Jahre 1905/6, wenngleich die revolutionären Aktionen dort keine solche Intensität annahmen wie im Kerngebiet des russischen Zarenreiches. Aber jedenfalls musste er das russische Reich verlassen. Er ging nach Deutschland, wo er den Namen Radek als Pseudonym dann annahm. Und lebte zunächst in Berlin und dann in Bremen. Er schrieb unter anderem für die beiden wichtigsten Tageszeitungen der deutschen Sozialdemokratie, den Berliner Vorwärts und die Leipziger Volkszeitung, aber auch für die Bremer Bürgerzeitung und auch für das theoretische Organ der Partei, die Stuttgarter Neue Zeit. Hervorheben möchte ich seine zuerst als Artikelserie erschienene Untersuchung der deutsche Imperialismus und die Arbeiterfrage. In diesen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg spielte das Problem des Imperialismus auch in der Theorie der Arbeiterbewegung eine starke Rolle. Lenin, auch wenn das berühmte Buch erst später erschien, befasste sich intensiv mit dem Imperialismus, ebenso Kautsky, Bucharin und Rosa Luxemburg. Und hierher gehört auch Radek. Radek legte das besondere Augenmerk auf den Zusammenhang zwischen Imperialismus, Rüstungspolitik und die Schaffung außereuropäischer Absatzmärkte. Das heißt also, die koloniale Frage rückte schon früh in seinen Interessenkreis, aber vor allen Dingen auch die Frage der deutsch-englischen Flottenrivalität. Er zog dafür intensiv englischsprachige Literatur heran und lernte auch Englisch gut zu sprechen, was ihm später zum großen Vorteil gereichte. Und er sagte, dass also die Rüstungspolitik eine Eigendynamik entwickeln kann, wodurch eine wechselseitige Aufheizung von Rüstungskapital und Militärführung entsteht, die dann zur Expansion und schließlich zum Krieg treibt. Und das wurde ja 1914 nur allzu wahr. In Deutschland hatte er eine Reihe von auch parteiinternen Streitigkeiten zu überstehen. Er wurde aus der polnischen Partei noch vor dem 1912 ausgeschlossen. Der Vorwurf von Rosa Luxemburg scharf artikuliert war die Veruntreuung von Parteigeldern, was Karl Radek entschieden abstrich und was sich wahrscheinlich auch nicht mehr ganz klären lässt, ob das zutraf oder nicht. Daraufhin sollte er automatisch auch aus der SPD, er hatte noch eine Doppelmitgliedschaft, ausgeschlossen werden. Aber die SPD schloss ihn nicht aus, beziehungsweise nahm den Beschluss zum Ausschluss zurück und die Bremer Delegation entsandte ihm auch zum Parteitag nach Jena. So blieb er in der internationalen Sozialdemokratie einerseits eine wichtige, beachtete Figur vor dem Ersten Weltkrieg, andererseits aber eine Randfigur, obwohl es ihm in Bremen gelang, mit Rudolf Franz und Johann Knief, damals junge Genossen, als Kollegen in der Zeitung und auch als politische Bündnispartner zu gewinnen. 1914 gehörte Radek von Anfang an zu den Kriegsgegnern. Es überraschte ihn weniger, als Rosa Luxemburg, dass die SPD-Führung in ihrer großen Mehrheit den Kniefall vor dem Hurra-Patriotismus des Deutschen Kaiserreiches vollzog. Und er gehörte zu den allerersten, der sich also in der Antikriegsbewegung aktiv wurde. Als nicht-deutscher Staatsbürger musste er das Land verlassen. Er ging in die Schweiz, wo er Lenin kennenlernte, aber auch Münzenberg und Leo Trotzki und er beteiligte sich an den Konferenzen von Zimmerwald und Kienthal, die dazu aufriefen, den Krieg zu erklären. Als ein aktiver Mitstreiter, er rückte dadurch näher an die Bolschewiki heran, obwohl er immer eine gewisse geistige Unabhängigkeit behielt. Und er war beteiligt an dem geglückten Versuch, mit Hilfe des deutschen Generalstabs Lenin und seine Genossen mittels des berühmten, plombierten Zuges durch Deutschland und Skandinavien ins russische Reich zu bringen, wo sie also nach der Februarrevolution schließlich auf den russischen Oktober hinarbeiteten, mit den weltgeschichtlichen bekannten Folgen.
Wir nähern uns quasi in schnellen Schritten den Ereignissen des Ersten Weltkrieges, die ja dann uns auch sozusagen zur Oktoberrevolution und zur Novemberrevolution in Deutschland führen. Vielleicht da auch nochmal einen Schritt zurück, nur noch um diese Station nochmal zu nennen. Also früh aktiv in der polnischen Sozialdemokratie. Zum Studium ist er ja zunächst auch in der Schweiz, ab 1907 dann in Deutschland, wo er Mitglied der SPD wird. Und es wurde jetzt schon genannt, er hat eine gewisse Nähe zu diesen Bremer Sozialisten, also die Bremer Bürgerzeitung wurde genannt. Und man kann ja vielleicht sagen, diese Bremer Bürgerzeitung steht tatsächlich für den äußersten linken Flügel der SPD. Vielleicht können wir diesen Zusammenhang auch ein bisschen beschreiben, weil mir scheint das relevant zu sein. Also was ist das für ein Kreis, was ist das für eine politische Richtung, in der er sich da innerhalb der Sozialdemokratie beteiligt?
Gut, wie gesagt, die Bremer Linke hat ein bestimmtes Charakteristikum dann sehr schnell angenommen, weil sie ja innerhalb des ganzen Spektrums der Linken sehr radikal war und wie gesagt sich auszeichnete dadurch, dass sie auch das Problem des Imperialismus sehr stark in den Vordergrund rückte. Und was ihn jetzt Radek ja auch Kontakte weit über Bremen hinaus verschafft hatte, er war ja dann in Göppingen auch, also bei Stuttgart, zeitweise Chefredakteur, wo es also ein Landesverband war, der sehr stark fraktioniert war. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man so diese Charakteristika der Linken, der Bremer Linken sieht, dann ist es, wie gesagt, einerseits diese Imperialismuskritik, also jetzt die weit hinausgeht über nur die Kritik an einzelnen, ja, sagen wir mal, reformistischen, in Anführungsstrichen jetzt Entgleisungen oder so, oder Schwenkungen innerhalb der Gesamtpartei und auch beharren auf dem Marxismus und die dann sehr schnell dazu führen, dass im Ersten Weltkrieg diese Bremer Linke doch zu den Kreisen gehört, die auch auf eine neue Partei drängen. Also ist ja schon gesagt worden, er ging in seiner Kritik an der SPD, die war so fundiert, dass es ihn 1914 diese Wendung nicht so überraschte, also diese Hinwendung zum Burgfrieden, weil er eben gesehen hatte, wie auch der Imperialismus, der Kolonialismus, Militarismus auch Rückwirkung haben auf die SPD und auf das Führungskorps der SPD, also zu Anpassungstendenzen hinführte. Da müsste man jetzt über einzelne Schritte gehen, also diese diversen Rüstungsvorlagen, wie die von der Partei behandelt wurden und bestimmte imperialistische Sachen, zum Beispiel Marokko und so weiter, gar nicht richtig die Partei bewegten, weil da der Parteivorstand bremst. Aber ich will vielleicht noch mal eine Sache noch mal hinweisen, weil das hängt Radek ja bis in alle Ewigkeit nach, die Feindschaft mit Rosa Luxemburg. Also dieser Konflikt, der da entstanden ist, der ist so kompliziert, dass man den wirklich auch gar nicht mehr so richtig aufdröseln kann. Aber man muss auch sagen, dass sich Rosa Luxemburg damit, mit diesem Kampf gegen Radek, der wohl auch was, wen er jetzt nicht nur, oder sagen wir mal so, mit diesen Vorwürfen von Unterschlagung zu tun hat, sondern auch mit diesen sehr verwickelten Fraktionskämpfen innerhalb der polnischen Linken. Da gab es nämlich auch Spaltungsprozesse in der Partei von Rosa Luxemburg und da war also Radek bei den Falschen. Also das hat ihr aber wiederum diese Intransigenz, mit der sie also Radek verfolgt hatte, sozusagen, wie das erschien, keine Freunde, also bereitet. Liebknecht hat gesagt, damit überschreitet sie bestimmte Grenzen, indem sie sozusagen rückwirkend ihn aus der Partei ausschließen will. Im Parteiausschuss hat einer der ganz wenigen Linken auch gesagt, also aus Frankfurt, Robert Dissmann hat gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht, das sind polnische Konflikte Und die dürfen hier uns im Kampf, klar gegen die Parteimehrheit, hier nicht irgendwie also auseinander dividieren. Aber gut, das ist jetzt nur eine Sache, weil wir kommen da vielleicht auch nochmal auf das Jahr, oder sicherlich nochmal Radek, Novemberrevolution und so weiter, darauf zu sprechen. Noch eine andere Sache, warum er in die Schweiz ging, muss man sehen, dass obwohl sich das schon erschließt aus den Angaben, er war ja österreichischer Untertan, also seiner kaiserlichen Majestät in Wien. Wäre er also nach Deutschland geblieben oder gar nach Österreich zurückgegangen, wäre er dort ins Militär eingezogen worden. Das war der Unterschied zum Beispiel von Lenin, der ja nun Untertan des Zaren war. Und deshalb also Schweiz, Frankreich und so weiter da immer einen gewissen Freiraum hatte. Und unter den Konflikten, das scheint mir noch wichtig zu sein, nachzutragen, die er dann hatte, also was ja jetzt von Mayo genannt wurde, er war ein gewisser eigenständiger Denker, das bezog sich vor allen Dingen auf die nationale Frage. Und das war eine Prägung, die er durchaus von Rosa Luxemburg noch weiter trug. Also diese ja doch relative Geringschätzung der nationalen Frage, wo er sagt, ja, die spielt im Imperialismus jetzt gar keine Rolle. Also wenn man jetzt von Kolonialvölkern absieht. Und das war auch eine ganz konkrete Frage, weil es gab ja den Osteraufstand 1916 in Irland, in dem also Karl Radek so eine eigene Position gegen Lenin und zum Teil auch gegen Trotzki vertreten hatte. Wenn die Iren unter nationalistischer Führung einen Aufstand machen, dann ist das keine Sache der Arbeiterbewegung. Ich verkürze jetzt natürlich, aber es ist eben nicht der Aufstand der Arbeiterbewegung, den wir wollen gegen den imperialistischen Krieg. Gut, nenne das nur, weil das wichtig ist, um auch dieses Verständnis, sein Imperialismusverständnis herauszuarbeiten. Und dass wir es natürlich über den Osteraufstand diskutieren können, wie weit das wichtig ist. Aber es ist klar, die Arbeiterbewegung, verkörpert durch James Connolly in Dublin, war da nur ein bisschen sekundär vertreten. Aber das war die Ausgangsposition, die ihn dann dennoch nicht von der Zusammenarbeit mit Lenin und der radikalen Linken, auch in der Antikriegsbewegung, also auf diesen Kongressen, Zimmerwald, Kiental, also das hat ihn davon nicht von der Zusammenarbeit sozusagen abgehalten, sondern ging dann eben halt mit diesem plombierten Zug, aber blieb in Stockholm, beziehungsweise konnte sich nicht in Russland da etablieren, also zusammen in Begleitung von Lenin, weil er eben ja, wie gesagt, österreichischer Angehöriger war und das Russische Reich, auch eben die Neue Republik, also die provisorische Regierung, führte ja weiterhin Krieg gegen Österreich-Ungarn. Da war er sozusagen feindlicher Staatsangehöriger und war dann eben von Stockholm aus sozusagen der Propagandist für die Bolschewiki, gab dort in deren Auftrag Informationsmaterialien heraus, diverse Zeitungen, Zeitschriften, in denen er also dann auch den besonderen Standpunkt der Bolschewiki im Jahr 1917 in Vorbereitung und in der unmittelbaren Folge der Novemberrevolution verbreitete.
Also Karl Radek stößt in der Schweiz zu den Bolschewiki in Exil. Er sozusagen ist derjenige, der auch mit in dem plombierten Waggon quasi Richtung Russland fährt, von der Schweiz über Deutschland. Und er macht aber Zwischenstation in Stockholm. Was kann man denn sagen, ist seine Rolle schließlich in diesen revolutionären Ereignissen, wenn es ja zur Oktoberrevolution dann kommt, 1917?
Ja, er hatte, wie gesagt, er konnte keine unmittelbare Rolle in Petrograd spielen, also vor der Oktoberrevolution und dann in der Oktoberrevolution, erst nachher natürlich. Da wird sozusagen auch diese Stockholmer Dependance geschlossen. Die Bolschewiki kümmern sich jetzt zwar weiterhin natürlich um die Verbreitung der Notwendigkeit, den Krieg durch einen Aufstand der Massen zu stürzen, aber eben von Petrograd aus. Und da ist er dann sozusagen aufgrund seiner Sprachkenntnisse und seiner internationalen Kontakte der Mann, der das sozusagen propagandistisch vorträgt als stellvertretender Volkskommissar für äußere Beziehungen und so weiter, wo jetzt die Bolschewiki im Winter 1917-18 versuchen, sozusagen parallel zu den Verhandlungen in Brest-Litovsk mit dem Deutschen Reich und dem österreichischen Monarchie, sozusagen die revolutionäre Botschaft in die Welt zu tragen. Und da ist er natürlich der ideale Persönlichkeit, wie gesagt, auch weil er ja nicht so direkt in den russischen Verhältnissen drin steckt und Lenin, Trotzki und andere von dem eigentlichen Führungskern der Bolschewiki ja mit den innerrussischen Aufgaben beschäftigt sind, wie gesagt, mit Ausnahme Trotzkis, der ja noch am Anfang diese Verhandlungen führt, aber dann ja im März die Rote Armee im Wesentlichen aufbaut. Und er begleitet das sozusagen als Propagandist, also diese wenigen internationalen Kontakte, die man machen kann, die ganz kompliziert sind, nach Schweden oder so, weil zwischendurch waren ja überall war Bürgerkriege oder waren die feindlichen Mächte da, also die deutsche Besatzungsmacht, bis eben es klar wird, in Deutschland tut sich was. Also Deutschland gibt zwar eine Botschaft der Bolschewiki durch den Brest-Litowsker Vertrag, aber die kann er natürlich nicht, weil er ja schließlich österreichischer Untertan ist und seine Majestät in Wien haben sicherlich was dagegen, dass doch ein russischer Botschafter in Gestalt von Karl Radek auftauchen würde. Das übernimmt jemand anders, Joffe, der auch bestens bekannt, der bestens kannte die Situation in den Mittelmächten, er hat lange in Wien gelebt und so weiter und so fort. Und Bucharin, die waren da alle in der deutschen Botschaft. In diesen Monaten von Frühjahr bis Sommer 1918, wo alle dachten, dass irgendwann, es ist nur noch eine Frage der Monate, dass auch in Deutschland die Revolution gegen den Krieg ausbricht. Wie gesagt, Radek kann das nur von Russland aus sozusagen begleiten, aber dann bricht die Novemberrevolution aus in Deutschland. Und jetzt konzentrieren sich die Bolschewiki darauf, die Verbindung herzustellen. Und da gibt es ja im Dezember 1918 dann diesen berühmten Kongress der Deutschen Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin, für Mitte Dezember angesetzt, so 15, 16 oder sowas. Und da beschließen die Bolschewiki, zu denen ja noch das Kaiserreich kurz vor dem Ausbruch der Novemberrevolution eben wegen diesen subversiven Taten der russischen Botschaft die Beziehung abgebrochen hatte und Ebert, Scheidemann auch nicht denken, die Beziehung wieder aufzunehmen. Aber die bolschewistische Führung beschließt, eine breite Delegation zu entsenden unter Führung von Joffe, dem ehemaligen Botschafter, aber zu der nun auch Karl Radek gehören kann, weil ja das mit dem Kaiserreich in Wien auch nicht mehr eine aktuelle Sache ist. Das ist auch gestürzt. Aber Wien ist natürlich nicht Berlin. Und Berlin ist sozusagen der Schlüssel zur Weltlage in der bolschewistischen Sicht. Und da ist Radek der ideale Kontaktmann. Es gibt ein Problem, das hatte ich schon genannt, nämlich die Beziehung zu Rosa Luxemburg. Also diese Delegation sollte auch zunächst hingehen, prinzipiell und primär zu diesem Rätekongress. Aber die Bolschewiki haben auch erfahren, dass die Linke in Deutschland, also diese verschiedenen linken Gruppen um Rosa Luxemburg, aber auch um die Bremer und so weiter, überlegen, ob sie nicht eine eigenständige Partei schaffen müssen. Und wie gesagt, diese bolschewistische Delegation, zu der Radek nur ein Teil ist, das muss man auch immer wieder betonen, ist also keineswegs gedacht, manchmal wird das so dargestellt, als wäre Radek entsandt worden, um Rosa Luxemburg zu provozieren. Nein, er war nur ein Teil, aber jemand, der aufgrund seiner ganzen Voraussetzungen ein wichtiger Teil war. Und dann ist eben, wie gesagt, immer der Zufall der Motor der Geschichte in diesem Fall. Radek ist der Einzige, der es schafft, durchzukommen. Die Ebert, Scheidemann wollen keine sowjetische Delegation haben und haben natürlich noch die Kontrolle über die deutschen Truppen. Und da wird es also verhindert. Und Radek ist, weil er halt, als Österreicher praktisch ja fließend Deutsch spricht und so weiter, kann sich da irgendwie tarnen. Genau hat er das mal geschildert, aber die kommen die Einzelheiten nicht mehr zusammen. Und er schafft es dann in Berlin sozusagen als höchster Repräsentant der Bolschewiki zu erscheinen. Aber wie gesagt, er war nur Teil eines Teams. Aber dieses Teams kam nicht durch. Es kam dann auch noch ein paar andere bolschewistische Delegierte, die aber sozusagen mehr lokal in Bedeutung waren, nach Hamburg und so weiter. Deutsch-Russen und so, aber nicht von dem politischen Format Radeks. Er ist aber jetzt sozusagen der Repräsentant der Bolschewiki, kann aber jetzt nicht mit einer deutschen Räterepublik sozusagen ein Bündnis schließen, weil es dieses nicht gibt, aufgrund der Entscheidung des Rätekongresses. Und dieser Rätekongress auch keine politischen Beziehungen zu, aufgrund der SPD-Mehrheit herstellen will. Also es bleibt weiterhin der Abbruch der diplomatischen Beziehungen sozusagen bestimmend. Und Radek ist dann sozusagen jetzt der Parteidelegierte bei dem Umkreis der deutschen Linken, die jetzt die Gründung einer eigenen Partei, und das wird dann die KPD, zum Jahresende vorbereiten. Und dadurch bekommt er auch diese so zentrale Rolle für die deutsch-sowjetischen Beziehungen auch der folgenden Jahre, was ja nicht nur die Staatsbeziehungen, die sich dann entwickelnden Staatsbeziehungen anbetrifft, sondern eben auch die Parteibeziehung. Denn er ist dafür, dass es so eine klare Parteigründung zu einer solchen klaren Parteigründung auch in Abgrenzung von SPD und, ja, das können wir hier leider wohl nicht ausführen, zu dieser zweiten, kleineren, linkeren sozialdemokratischen Partei ist der unabhängigen Sozialdemokratie, die aber noch mehr in Strom ist. Das heißt, da gibt es also die verschiedensten Strömungen, verschiedensten Richtungen auch, in die sich diese USPD hin entwickeln will. Aber eben daneben ist nach Meinung der Bolschewiki ein radikaler, entschlossener Kern nötig. Und das wird dann eben die KPD. Und darauf hat eben Radek auf deren Gründung eben auch einen Einfluss, auch auf diese Ausprägung als KPD, als Partei in Solidarität mit den Bolschewiki. Das würde ich sozusagen in der Summe jetzt für diese Jahre von der Oktoberrevolution zur Novemberrevolution so hervorheben wollen.
Okay, wir sind also jetzt Anfang 1919, an der Jahreswende 1918-19 wird die KPD im preußischen Abgeordneten, im Gebäude des preußischen Abgeordnetenhauses gegründet und Rosa Luxemburg erklärt, wir sind wieder bei Marx unter seinem Banner. Die Gründer der KPD entstanden zum Teil vom Spartakusbund, zum Teil der Bremer Linken, zum Teil auch anderen kleinen linken Organisationen. Tagungspräsident war Jakob Walcher, ein radikaler und zugleich sehr besonnener Marxist, später Kritiker der KPD, ausgeschlossen, dann im französischen und amerikanischen Exil und schließlich in der DDR nicht gut behandelt. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschehnisse Anfang Januar werden zu Unrecht als bolschewistischer Aufstand bezeichnet. Möglicherweise waren Agents Provocateurs mit im Spiel als aufständische Arbeiter und demobilisierte Matrosen, die bürgerlichen Redaktionsgebäude besetzten. Natürlich waren auch Angehörige des Spartakusbundes oder wie sie jetzt hießen, der KPD daran beteiligt. Sie stellten aber nicht die Mehrzahl im Januaraufstand. Jörn Schüttrumpf hat die Polizeiberichte herausgegeben, aus denen also doch klar hervorgeht, dass die KPD nicht der Anstifter der Januarunruhen war. Dennoch hatte es für die Partei ganz fürchterliche Folgen. Die Regierung, inzwischen eine reine SPD-Regierung, weil die USPD-Vertreter ausgetreten waren und hier insbesondere Reichswehrminister Noske, mobilisierten die Freikorps. Es kam zu einer bis dahin beispiellosen Terrorwelle in Deutschland, als deren bekannteste Opfer Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Leo Jogiches gelten müssen. Also auch Persönlichkeiten, von denen, was ihren Lebensweg betrifft, es undenkbar gewesen wäre, dass sie sich später Vorgaben aus Moskau einfach kritiklos untergeordnet hätten. Karl Radek hatte unheimliches Glück. Er wurde in militärische Schutzhaft genommen, nicht umgebracht. Die Sowjetregierung half ihm dann, dass er während seiner Schutzhaft zum Sonderbotschafter der ukrainischen Sowjetrepublik ernannt wurde, was ihm doch davor sicherte, umgebracht zu werden. Und es gelang ihm im Gefängnis zu deutschen Regierungsstellen, aber was noch wichtiger ist, auch zur deutschen Wirtschaft Kontakte anzuknüpfen. Sein wichtigster Kontaktmann war der Vorsitzende der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, der AEG, Walter Rathenau, der bekanntlich im Krieg die zivile Seite der deutschen Kriegswirtschaft maßgeblich organisiert hatte. Rathenau war einer der Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei, der erkannte, dass Deutschland den Krieg verloren hat, worüber keine Gerede von Dolchstoßlegenden oder bolschewistischen Verschwörungen oder Ähnlichem hinweghilft, und der sich frühzeitig bemühte, die Beziehungen zu Sowjetrussland zu normalisieren, einfach aus der Tatsache heraus, weil er sah, hier sind zwei Verliererstaaten des Krieges, die beide von der Entente aus dem Kreis der Großmächte ausgegrenzt werden sollen. Es gibt also jenseits aller Klasseninteressen auch ein gemeinsames politisches Interesse. Außerdem war Rathenau der Großkapitalist, hatte ein starkes Gespür dafür, dass die Arbeiterfrage, wie er es nannte, das wichtigste Thema des 20. Jahrhunderts sein werde, und dass der Kapitalismus deshalb soziale Zugeständnisse, auch weitgehend soziale Zugeständnisse machen müsse, was natürlich im Kreise seiner Mitkapitalisten keineswegs nur auf Zustimmung stieß, um es vorsichtig zu sagen. Im Gefängnis von Moabit unterhielt Radek, also ich mag das Modewort nicht so sehr, einen Salon. Es ist richtig, dass ihm die Benutzung von Büchern gestattet wurde. Es ist auch richtig, dass ihm deutsche Genossen für ihn Bücher ausliehen und ins Gefängnis bringen durften. Aber ein Salon ist doch etwas anderes. Doch er hatte wichtige Gesprächspartner. Neben Rathenau waren das General Hans von Seeckt, der spätere Reichswehrminister und Oberkommandierende der Reichswehr. Aber er empfing auch wichtige Politiker der KPD oder solche, von denen er glaubte, dass sie wichtig sein könnten. Unter anderem Ruth Fischer, die in der Berliner Bezirksorganisation oder im Berliner Bezirksverband der KPD eine immer wichtigere Rolle zu spielen begann und deren Aufstieg innerhalb der Partei er förderte. Er und Paul Levy verschafften ihr zunächst einen Posten in der internationalen Abteilung der Partei, und Ruth Fischer wurde, das wurde bei Radio Korax ja bekanntlich ausführlich schon erörtert, schließlich nach einer wechselvollen Geschichte die de facto Vorsitzende der Partei, was der Partei nun keineswegs besonders gut bekommen ist. Im Januar 1920 wurde Radek schließlich freigelassen und er wurde aus Deutschland ausgewiesen, aber er behielt seine Kontakte zu deutschen Politikern und auch zu deutschen Armeeführern. Das wurde auch wichtig dann im August 1920, als im Gefolge des russischen Bürgerkrieges die von Trotzki formierte und erfolgreich agierende Rote Armee den polnischen Vormarsch auf Kiew zurückgeschlagen hatte und schließlich auf Warschau vorrückte. Radek war der entschiedenste Gegner dessen, was er als revolutionäres Abenteuertum bezeichnete. Er setzte sich auch in einen bewussten Gegensatz zu Lenin und zu Trotzki, sowie zum General und späteren Marschall Tuchatschewski, der den militärischen Angriff befehligte. Er sagte, bildet euch nicht ein, dass die polnischen Arbeiter, auch wenn sie Marxisten, Sozialisten sind, dass sie euch begrüßen. Polnische Arbeiter mögen keine russischen Soldaten, ganz gleich unter welcher Fahne. Und sie werden sich um General beziehungsweise später um Marschall Pilsudski scharen. Und genauso ist es auch gekommen. Es kam im August 1920 zum von der polnischen Rechten später verklärten Wunder an der Weichsel. Die polnische Armee schlug den Angriff der Roten Armee zurück, verfolgte die Rote Armee dann wieder weit bis nach Belarusland und weit in die Ukraine hinein. Und es kam Anfang 1921 zunächst zu einem Waffenstillstand und dann einem Frieden zwischen beiden Staaten, der die Sowjetunion wichtige Gebiete der Westukraine kostete, fast ganz Belarusland kostete und auch den Teil Litauens, der noch bis dahin von der Roten Armee besetzt war. Es waren also viele ungünstigere Umstände. Radek hatte sich in diesem Fall, also das polnische Nationalgefühl als einen entscheidenden Faktor in Rechnung stellte, ganz weitsichtig gezeigt und parallel dazu. Wir sind also im Jahre 1920, wurde er aktiv in dem, was später in der Kommentaren die koloniale oder die nationale koloniale Frage gehörte. Er war an der Gründung, an der Vorbereitung und dann an der Durchführung des Kongresses der Ostvölker in Baku beteiligt, der Anfang September in der aserbaidschanischen Hauptstadt stattfand, die inzwischen unter sowjetischer Kontrolle stand. Und dort sagte Radek, mit der Niederlage der Roten Armee vor Warschau ist die Revolution nicht beendet. Sie sucht und findet neue Kampffelder. Vergegenwärtigen wir uns, dass die Revolution in Europa bis dahin wichtige Rückschläge erlitten hatte. Nicht nur in Deutschland, obwohl dort die Weimarer Republik entstanden war, sich im Kapuzsch behauptet hatte, aber sie hatte in Ungarn verloren, sie hatte in der Slowakei verloren, in beiden Länder waren Räterepubliken entstanden, die Bayerische Räterepublik sei hier ebenfalls genannt. In Italien schien der Kampf noch unentschieden, in Norditalien, wo also es zu Arbeiterräten, zu Fabrikbesetzungen in jenen Jahren kam, die als die roten Jahre Italiens, Piano Rosso, bezeichnet werden. Aber Radek sagte in Baku, die russische und europäische Arbeiterbewegung kann nicht siegreich sein, ohne die Kolonialvölker, denn diese stellen ein gewaltiges Reservoir dar, auch aus pragmatischen Gründen, um den Imperialismus zu schwächen. Hier kann natürlich wieder seine Imperialismusanalyse, der Zusammenhang mit kolonialer Herrschaft und Extraprofiten, den er immer wieder herausgestrichen hatte, zum Tragen. Radek war auch maßgeblich beteiligt an einigen organisatorischen Folgegründungen des Kongresses der Ostvölker in Baku, die sich aber alle als relativ kurzfristig erwiesen, bis auf eins, die Kommunistische Universität der Völker des Ostens, auf die wir also später zu sprechen kommen. Der Kongress der Ostvölker in Baku von 1920 war übrigens auch, dies sei hier besonders unterstrichen, der erste Kongress in einem muslimischen Land, auf dem die Befreiung der Frau ein Tagesordnungspunkt war. Man sieht also, mit wie vielen Herausforderungen natürlich auch die bolschewistische Partei, die internationale kommunistische Bewegung, die Komintern, die ja 1919 im März gegründet war, konfrontiert war. Auf dem zweiten Kongress der Komintern, unmittelbar vor dem Kongress von Baku im August 1920, spielte Radek eine wichtige Rolle, was bekannt ist. Was weniger bekannt ist, ist, dass er anschließend im Exekutivkomitee mit den versuchten und schließlich gescheiterten Beitrittsbemühungen der linkssozialistischen Poalition, Arbeiterzions, zur Komintern beteiligt war. So viel ich weiß, war dies das einzige Mal, dass Radek sich, der ja Jude war, zusammen mit Matthias Rákosi, dem späteren ungarischen stalinistischen Parteiführer, der ebenfalls Jude war, sich mit einer speziell jüdischen Angelegenheit im Rahmen der Komintern befasste. Wir sind also jetzt im Jahre 1921 angelangt.
Dieses Jahr 1920 und das Jahr 1921, das sind ja Jahre, wo die Entwicklung der KPD und der Weimarer Republik, wo es ist sozusagen, ja, sozusagen turbulent auch durchaus zugeht. Und Radek ist ja jemand, der auch in den Kreisen der Bolschewiki, Herr Kessler, Sie hatten das erwähnt, er hat immer noch diese Kontakte nach Deutschland, der dort in diesem Kreis als Experte für die Verhältnisse in Deutschland geht und auch Lenin große Stücke hält auf das, was Radek denn zu den Entwicklungen in Deutschland zu sagen hat. Und ich finde, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, sich nämlich anzuschauen, wie stand Karl Radek zur KPD und in welche Richtung hat er da versucht zu wirken? Und das scheint mir ja auch gar nicht so eindeutig zu sein, wenn man zum Beispiel sieht, auf der einen Seite hat Radek Paul Levy davon abgeraten, die Linksradikalen aus der KPD rauszudrängen, was 1919 auf dem Heidelberger Parteitag geschah. Auf der anderen Seite schreibt er zusammen mit Paul Levy den offenen Brief Anfang 1921, wo es eine Einheitsfront von unten geben soll mit allen Arbeiterorganisationen und Parteien, die es gibt. Also eher eine langfristige Revolutionsperspektive. Und zuletzt gehört er dann aber auch zumindest am Anfang zu den Befürwortern von diesem fatalen Revolutionsversuch im Herbst 1923. Also Radek zwischen Einheitsfront und Offensivkurs, wie könnte man das zusammenfassen? Was für eine Position hat Radek da in Bezug auf die KPD in Deutschland?
Ja, das ist jetzt schon in den Stichworten genannt. Eben eine widersprüchliche, wie das so oft ist. Ich weiß, das hilft, das ist nicht sehr tröstlich, weil das sozusagen ja grundlegend ist. Und genau das ist aber auch ein Problem von Radek, was ihm so ein bisschen nachhing aus diesen alten Konflikten mit Rosa Luxemburg und so weiter. So dieses Intrigante, man kann ihm nicht so ganz vertrauen, weil er hat immer irgendwo sozusagen das Gegenteil als Lösung B in der Tasche. Das ist der Konflikt, der sich dann vor allen Dingen in Deutschland entwickelt. Einerseits will er die Linksradikalen, also nicht diese scharfe Trennung, wie das Levi war, hat aber andererseits auch für die Annäherung, die Verständigung mit dem linken USPD-Flügel plädiert, weil es ging natürlich auch um die Massenbasis. Aber dann wurde das dann wiederum ausgeglichen dadurch, dass er dann als dann dieser linksradikale Flügel der KPD sich abgespalten hatte zur KAPD, zur Kommunistischen Arbeiterpartei, den doch noch irgendwie wieder reinzuholen. Und so muss man das auch sagen. Klar, er hat einerseits auch, weil das ja auch die bolschewistische Taktik vor 1917 zurückgeht, diesen offenen Brief, also sozusagen die Herstellung einer Einheitsfront angesichts der sich abzeichnenden sozialen Krise oder Katastrophe der Weimarer Republik, also klar, Stichwort Operationen und so weiter und überhaupt die ganzen Kriegsfolgekosten etc. pp. 1920 ja dann in der Rieseninflation endete, dass man da nicht einfach sozusagen die Revolution wie der Zauber aus dem das Kaninchen aus dem Hut heben kann, sondern dass man da auch die breite Massen also mitbringen muss. Er hat ja sogar dafür plädiert, das ist heute für uns eher wahrscheinlich unverständlich, sich um die katholischen Arbeiter zu kümmern, weil, ist vielleicht gar nicht mehr so bekannt, die hatten ja ihre eigenen Gewerkschaften und die waren ja in den klassischen katholischen Gebieten, und das ist vor allen Dingen natürlich das Ruhrgebiet, nicht unwichtig. Also, dass man die auch irgendwie mitziehen müsse. Er hat das dann diese Formel, die Komintern entwickelt hatte, Arbeiterregierung, also nicht sozusagen eine sowjetische Regierung à la Bolschewiki, aber irgendwie etwas mehr als sozusagen eine rein parlamentarische Koalition, die dann ja auch nur immer wieder mit bürgerlichen Bündnispartnern möglich wäre und von denen natürlich abhängig würde, weil die dann sozusagen das Programm oder die Grenzen diktieren. Also das war schon so eine Widersprüchlichkeit. Und gerade weil er das eben mal so brachte, wurde er sehr schnell auch ein bisschen, stieß er dann auch zusammen, gerade mit Levi, der überhaupt den Eindruck gewann, dass zu viel die bolschewistischen Emissäre regieren würden in der Partei und da bestimmte sozusagen Durchbrüche erzwingen wollten, für die die Situation noch nicht reif war. Dafür sind zwei Sachen wichtig. Einerseits natürlich, dass die kommunistische Partei, wie sie sich also nach dem Zusammenschluss mit der USPD Ende 1920 zur Massenpartei darstellte, auch eine Partei war von sozusagen Ungleichzeitigkeit. Das heißt, es gab Gebiete, in denen war sie dominierend, aber es gab auch viele andere Gebiete, in denen das nicht der Fall war. Also zum Beispiel Ruhrgebiet war das gar nicht so. Aber dann dafür dieses neue, ja, sachsen-anhaltinische Mansfelder Industriegebiet. In Berlin war sie auch sehr stark, aber eben halbe-halbe vielleicht und so weiter. Und da man natürlich immer der Gefahr unterliegt, sozusagen die Stärke in einigen Schlüsselbereichen zu überschätzen und zu nehmen für die Gesamtsituation. Und davor warnte eben Levi, was ihm dann sozusagen den Ruf brachte, also Zögerer zu sein. Und wie gesagt, dann eben andererseits eben auch, das ist ja schon benannt worden, vielleicht sollte man es nochmal unterstreichen mit dem Stichwort Versailles, also dieser Kontakt hin zu Teilen des deutschen Machtapparats, da auch so eine Karte noch zu spielen, aber eben auch nicht immer offen gegenüber der Parteiführung. Da kommt halt der Zusammenstoß mit Levi. Das ist jetzt eine komplizierte Sache insofern, als es nicht dabei nicht nur sozusagen direkt um Radek ging. Es gab auch bestimmte Eigenheiten aus Levis Haltung und Stellung in der Partei, in die er ja zum Teil auch gedrängt worden war. Er hatte sich ja nie als der Parteiführer gesehen, aber musste diese Position übernehmen im Frühjahr 1919, als eben Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht umgebracht worden waren. Und da vigierte dann die Partei, aber wie gesagt, immer wieder durch so einen Zickzackkurs, und Radek, da wusste man dann eben nicht so ganz genau, ob er nicht irgendwie sozusagen der Hinterhand noch irgendwie so ein Manöver fuhr. Und das war dann eben das Belastende auch. Und was dann jetzt aufgrund dieser Märzkämpfe, das kann man ja hier vielleicht nicht so ausführen, also als im März 1921 dann die KPD in einer Region, in der sie also dominierend war, absolut dominierend, also um diesen ganzen, ja, von Halle ab runter, diesen ganzen Chemiebezirk und so weiter, dass sie das zum Ansatzpunkt nahm, aus einem Zusammenstoß mit der sozialdemokratischen Polizei sozusagen zu einer Offensive zu schreiten, die aber gar nicht abgedeckt war durch die Möglichkeiten in anderen Bereichen und wo auch der Einfluss der Sozialdemokratie, sowohl der Mehrheitssozialdemokratie wie der USPD, noch weiterhin ziemlich stark war. Und ja, er übernimmt aber dann die Kritik, deckt die Kritik der KPD an Levi, als dieser das scharf kritisiert, und muss dann aber auch sehen, dass innerlich zumindest diese Kritik von Lenin und Trotzki geteilt wird. Da gibt es dann diesen Konflikt, dass er am dritten Weltkongress, also hinter den Kulissen, im Grunde genommen wird dieser Konflikt nicht so richtig ausgetragen, mehr versteckt als offen, aber dann schließlich nachgibt im Herbst, wie übrigens eine Reihe anderer von KPD-Führern auch, und umschwenken dann auf einen einheitsfrontorientierten Kurs und sagen, ja gut, wir müssen also sehen, es war eben so, wir machen zwar keine richtige Selbstkritik, sozusagen auch rückwärtsbezogen, aber wir sagen, für die Zukunft müssen wir an die Einheitsfront herangehen. Und da fängt dann sozusagen eine neue Wendung an. Man muss sagen, das Radeks Verhältnis zu, er war ja zwar einerseits der Deutschlandspezialist der russischen Parteiführung, aber sozusagen direkter Führungskern, das war so ein bisschen ambivalent. Da gab es immer wieder Zusammenstöße. Und zum Beispiel eine Sache, das wäre vielleicht noch nachzutragen, er war ja Sekretär der Kommunistischen Internationale seit 1919. Und das war sozusagen auch die Position, die ihm die Autorität in Deutschland verlieh. Aber er ist, und zwar meiner Meinung nach, das lässt sich allerdings aktenmäßig nicht nachweisen, wurde dann im Herbst 1920 nach der Niederlage in Warschau abgelöst. Und ich glaube, das war so eine Art Strafaktion auch dafür, dass er gegen diesen Vormarsch war und davor gewarnt hatte. Oder sozusagen, ja, so eine Art Strafe, kann man vielleicht so sagen. Allerdings nur für wenige Monate, weil dann klar war, wir brauchen Deutschland. Und da ist er der Einzige, der da wirklich nicht nur diese Übersicht hat, sondern auch diese ganzen Verbindungen hat. Und diese Verbindung, das ist also vor allen Dingen auch gegenüber der Partei, dass die Partei dann auch wirklich im Einklang mit dem Bolschewiki marschiert, was immer das auch konkret heißt. Aber gut, dann gibt es eben halt diese Irrung und Wirrung. Aber im Sommer 1921 ist ganz klar, da nach auch diesen Niederlagen, es kann nur mit Einheitsfront gehen. Und das ist dann der Kurs, den er sozusagen abdeckt und den er dann also auch verwirklicht. Aber immer wieder auch mit dieser Möglichkeit, dass er auch auf staatlicher Ebene diese Kontakte in dieses Milieu, ich nenne schon mal das Stichwort nationalbolschewistisch, hat, weil er die eben seit 1919 hat, weil eben Deutschland die Situation durch den Versailler Vertrag, die Situation der Weimarer Republik sich ganz geändert hat.
Sie haben auch das Stichwort gegeben, was ich ja als nächstes gerne ansprechen wollte, nämlich ein Kapitel im Wirken von Karl Radek, der meines Erachtens ja so ein bisschen dafür steht, wie fatal eigentlich das instrumentelle Politikverständnis von den Bolschewiki gewesen, also der sogenannte Schlageterkurs. Anfang 1923 wird ja das Ruhrgebiet von französischen und belgischen Truppen besetzt, um noch fällige Reparationszahlungen sicherzustellen. Und es kommt in diesem Zuge ja zu Streikaktionen auf der einen Seite im Ruhrgebiet und andererseits aber auch zu nationalistisch motivierten Anschlägen. Und in diesem Zuge wird Radek zum Schöpfer des sogenannten Schlageter-Kurses, ein Kurs, der sagt, unter anderem in dieser Ruhrfrage müssen deutsche Kommunisten und deutsche Nationalisten zusammengehen. Wie würden Sie denn diesen Schlageter-Kurs einordnen? Wie kommt ein Kommunist wie Radek dazu, ja sozusagen dieses Angebot an die Nationalisten zu machen?
Machst du und ich ergänze dann im Herbst 23.
So eine wichtige Frage, weil das immer ranhängt an Radek. Also man kann, wenn immer er so kurz dargestellt wird, dann sind es immer die zwei Sachen. Die erste Rosa Luxemburg, der Konflikt mit ihr, das haben wir schon versucht kurz darzustellen. Und eben dann, das ist diese berühmte Rede auf einer Sitzung der Führung der Kommunistischen International, eines sogenannten Plenums des Exekutivkomitees der Kommunistischen International, so hieß das. Also da war gerade diese Nachricht über die Franzosen hatten diesen Attentäter, diesen nationalistischen Attentäter hingerichtet. Der, ich glaube, in Dortmund hatte der irgendwelche Einrichtungen gesprengt. Und das ging natürlich durch die deutsche Presse, weil, wie gesagt, die Reichsregierung inklusive der SPD hatte den nationalen Widerstand proklamiert, der sogenannte passive Widerstand, dafür, dass finanziert werden sollte, dass durch die Druckerpresse verschärft die soziale Situation. Die französische Besatzungsmacht ging entschieden natürlich vor, also im Ruhrgebiet, versuchte das zu brechen. Und dieses Milieu hatte sich eben ja seit 1919, seit dem Versailler Friedensvertrag herausgebildet, eben auch immer mit dem Aspekt, ja, die einzige andere Großmacht, also wenn man jetzt von der Türkei abzieht, aber das war weit weg, ist ja eigentlich Russland. Und wir beide wollen nicht Polen, ist uns ein Ärgernis, den Bolschewiki auch irgendwie, dass das ganz andere Gründe hatte, spielt dann so keine Rolle. Und da kann man also irgendwie zusammenarbeiten, das sollte man doch mal ausloten. Und Planwirtschaft, naja, es ist vielleicht auch nicht viel anders als so die Kriegswirtschaft nach 1914. Das ist jetzt sehr verkürzt, aber so war manches nationalistische Denken. Da gab es natürlich auch andere Positionen, denen die Bolschewiki eben einfach viel zu jüdisch waren. Das war auch noch so ein bisschen unaufgelöst, weil die Nazis sich ja noch nicht so richtig durchgesetzt hatten in dem nationalistischen Milieu, obwohl der Antisemitismus überall natürlich als Grundlage da vorhanden war, aber bei den einigen mehr, bei den anderen weniger. Und da hat also Radek dieses Angebot gemacht und das ihm sozusagen bis in alle Ewigkeit anhängen wird. Ich will das etwas relativieren. Ja, natürlich, es war dieses Angebot und es gab dann tatsächlich auch verschiedene Kontakte und auch bei diesen Plänen für einen Aufstand in Deutschland waren einige Kreise aus der, da gibt es ja diese Familie Hendrik, da gab es diesen, der nach Afghanistan gegangen ist, fürs Kaiser während des Ersten Weltkriegs. Da gab es dann so Gespräche und da gab es Bereitschaft. Tatsächlich war das allerdings nur ein kleiner Teil dieser Nationalisten. Es hat große Unruhe natürlich in die hineingetragen. Die haben diskutiert, haben gesagt, aber mit einer Partei, die letztlich vom Weltjudentum regiert wird, deren Agent ist, da können wir natürlich nicht mit zusammenarbeiten. Also wir haben da klare Feindbilder. Man muss das sehen als so eine Art Diversionsaktion und man darf es auch nicht so überschätzen, weil wir sind leicht dadurch getäuscht, dass wir so einige Schlagzeilen in der Presse und einige ja, lange Artikel auch in der bürgerlich-liberalen Presse, die natürlich sozialdemokratische Presse, die natürlich extrem empört waren, gesagt haben, hier zeigt sich, also diese berühmte Hufeisentheorie hier sozusagen sich schon formuliert. Man muss sich auch die Praxis der Partei anschauen und es gibt auch noch eine schlimmere Äußerung als von Radek, also von Ruth Fischer, die schon erwähnt wurde, und Hermann Remmele. Aber eben für die Praxis der Partei hat es sehr wenig eine Rolle gespielt. Nun waren die radikale Rechte auch noch nicht so stark wie die Nazis nach 1930. Aber es gab tatsächlich ständig auch Konflikte. Und es gab auch eine antifaschistische Mobilisierung, was wenig bekannt ist, dass direkt hinter Radek Clara Zetkin gesprochen hat und über den Faschismus und ganz klar gesagt hat, also im Jahr zuvor hatte ja Mussolini seine Herrschaft errichtet, zunächst noch so mit einer Halbdiktatur, später dann mit einer Ganzdiktatur. Aber es war schon klar, wo die feindliche Konfrontation war. Und da hat also Clara Zetkin ganz klar Stellung bezogen. Das kam dann nicht mehr so. Und das hat für die Praxis der Partei natürlich eine große Rolle gespielt. Es gab diese antifaschistischen Kämpfe schon. Es gab auch einen Kongress im März 1923 in Frankfurt, wo man versuchte, auch sozialdemokratische Sektoren heranzuziehen. Und es gab diese berühmten proletarischen Hundertschaften, die natürlich auch gegen den Faschismus, gegen dieses entstehende faschistische Milieu gerichtet waren, die die Sozialdemokratie aber auch nicht wollte. Die hatte ja bekanntlich die preußische Polizei, die ja 33 und ja zeigte, wie antifaschistisch sie war. Aber eben all dieses gab es, und es gab dann diesen berühmten Antifaschistentag, in dem die KPD dann vielleicht auch unter dem Druck, dass also ständig ihr vorgehalten wurde, die Schlageterrede, dann mobilisiert, und das war auch etwas, wogegen sich Radek dann nie gewandt hatte, sondern im Gegenteil, das auch unterstützt hatte. Also ich glaube, es mag sicherlich bedenkliche Formulierungen dahin geben, aber es ist für die reale Politik der Partei weniger bedeutsam, als wie es dann aus den Schlagzeilen der Presse, besonders der Gegner der Partei, erscheint. Also es ist nicht so, dass dann jetzt sozusagen hier die KPD angerufen hat in München bei Hitler und gesagt hat, jetzt machen wir mal gemeinsam Vormarsch unserer Bataillon. Im Gegenteil, die standen sich weiter feindlich gegenüber. Und die Sozialdemokratie hat eine der Sachen, die gegenüber dem linken Flügel der Sozialdemokratie war, ausgegeben wurde, eben schon damals war, bei diesen proletarischen Hundertschaften machen wir nicht mit. So wichtig auch sozusagen der Konflikt dann mit tatsächlichen Rechtsradikalen wäre, das ist etwas, was wir nicht wollen. Also so würde ich das jetzt mal ganz kurz zusammengefasst sehen.